Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schallwandler, zu Gast bei Klangforschern und Soundtüftlern. Mein Name ist Manuela Krause und dieses Mal sind wir im Wedding in Berlin in meinem Studio und ich habe heute Besuch von Fred und Luna. Wer sind Fred und Luna? Ja, diese Frage haben sich sicher schon viele Fans elektronischer Musik gestellt. Spätestens seit 2016 auf dem schottischen Kultlabel Optimo in Glasgow die EP Glück auf erschienen ist. Und wer sind nun Fred und Luna? Also die offizielle Version lautet, Fred und Luna sind zwei Schaufensterpuppen, die in einer Modeboutique in Karlsruhe leben. Fred und Luna sind also so etwas wie Musen und damit eine große Quelle künstlerischer Inspiration. Gleichzeitig sind Fred und Luna ein musikalisches Prinzip, das der Musiker, Poet, Philosoph, Fotograf und Videokünstler Rainer Buchmüller bei seinen Live-Auftritten anwendet. Wie das Fred und Luna-Prinzip genau funktioniert, das erklärt euch Rainer gleich ausführlich und höchstpersönlich. Rainer Buchmüller wurde 1961 im Landkreis Karlsruhe in Bad Langenbrücken geboren. Seit 1971 heißt dieser Ort jedoch Bad Schönborn. Musik macht Rainer schon seit seiner Kindheit. Angefangen hat alles mit einer Heimorgel und einer Schlager-Coverband. Bei seinen Auftritten trug er am liebsten schwarze Hosen und ein rotes, bis zum Hals zugeknöpftes Hemd. Außerdem war Rainer Buchmüller Mitglied im Musikverein Bad Langenbrücken, wo er Trompete blies. Die Hosen seiner Uniform waren so kratzig, dass er selbst im Hochsommer bei den sonntäglichen Kurkonzerten lange Unterhosen trug. Nach einer kurzen Karriere als Kinderstar im Dorf und im Anschluss an die Schule ging es 1981 für Rainer an die Uni Heidelberg. Sein Wahlfach Musikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Vokalpolyphonie des 15. und 16. Jahrhunderts. Einen Abschluss machte er zwar nicht, aber dafür erhielt er wertvolle Kenntnisse und Grundlagen der Harmonielehre sowie Kontrapunkt und Mensuralnotation des 13. bis 16. Jahrhunderts, einer speziellen Notenschrift, die für europäische polyphone Vokalmusik verwendet wurde. Seine Liebe zur Musik ist ein roter Faden, der sich durch sein Leben zieht. Rainer arbeitete zum Beispiel viele Jahre als Schallplattenunterhalter. Später eröffnete er in Karlsruhe die Grufhandlung Buchmüller und versorgte dort die Szene mit ausgewählten Klängen, vor allem aus sämtlichen Bereichen der elektronischen Musik. Angefangen von Elektro, Minimal, Drum and Bass, über Trip-Hop, House, Techno, Hip-Hop, aber auch Easy Listening, Surfrock und Filmmusik à la Schulmädchenreport oder Vampiros, Lesbos und Ähnlichem. In diesem Laden haben sich übrigens später auch Christian Beyer und Frank Wiedemann alias Arm kennengelernt. Als Rainer Buchmüller dann vom Plattengeschäft genug hatte, verkaufte er den Laden mitsamt seinen Schallplatten an Christian Beyer und widmete sich von nun an neuen Abenteuern. Seinen Lebensunterhalt verdiente er seitdem und verdient er noch immer als Lektor bei einem Verlag. Da seine Freunde jedoch von Rainers vielfältigen künstlerischen Neigungen wie dem Dichten, Komponieren und Fotografieren wussten, beschlossen sie ihm, zu einem ordentlichen Coming-out zu verhelfen. Wenn ihr also wissen wollt, wie Rainer Buchmüller mit 50 Jahren endlich doch noch den Weg auf die Bühne fand oder wie es in seinem Studio aussieht, welches Equipment er benutzt und vor allem, was das alles mit Nada Physik zu tun hat, dann bleibt dran, denn das und vieles mehr erzählt er euch jetzt in dieser Ausgabe vom Schallwandler. Unser Gespräch beginnt mit Rainers erstem Instrument.
Meine erste Orgel. Ja, was war meine erste Orgel? War eine Solina.
Echt? Okay.
Ja, eine zweimanualige Solina.
Mit Fußpedalen?
Ja, mit Fußpedalen und Leslie.
Echt, die hatte noch so einen Effekt drauf.
So ein Röhren. Eine Turbine drin.
Ja. So, ja. Die brummen so. Ne? Normalerweise sind die doch vorher an Hammond-Orgeln angeschlossen oder kann man die an jede Orgel anschließen?
Eingebaut sogar.
Ach, die war eingebaut? Die war
eingebaut.
Krass. Ja. Das wusste ich nicht. Also Leslie-Effekt kenne ich immer nur im Zusammenhang mit Hammond.
Ja.
Okay.
Die Solina hatte das auch. Die hat aber kein Rhythmusgerät gehabt.
Mhm. Und hatte die noch Gebläse?
Wenn es heiß wurde, hat er schwer geatmet.
Das ist auch gut. Ich glaube, meine erste war eine Bontempi. Die hat immer voll, die war total laut. Die hat immer die hat so voll gerauscht schon, ach, bevor eine, irgendwas losging. Auch
zweimanualig gewesen?
Nee, das war nur so eine kleine und die hatte auch keinen Rhythmus und nix.
Ja, ich glaube, Bontempi haben die nicht fast nur ein Manual? Ich weiß gar nicht.
Da Ich habe mich auch nicht mit beschäftigt. Es war halt so eine Kinderorgel zum Lernen, womit man halt anfängt. Keine Ahnung, da war ich auch so 5 oder 6. Du warst und wahrscheinlich schon ein bisschen älter, oder?
Ich war älter, ja. Ich war nicht so begabt wie du.
Ich war auch nicht begabt.
Spät begabt. Erst mit 10 oder 11 angefangen, Noten zu lesen im örtlichen Musikverein.
Okay, warst du in so einem Spielmannszug oder in so einer Kapelle? Oder?
Ja, eine Kapelle, Musikverein, bestimmt so 40 Leute oder so, 50, schon ein ordentlicher kleiner Verein, großer kleiner Verein.
Also hast du Noten richtig gelernt? Und
ja,
so
die Grundkenntnisse halt, okay, hat man da gelernt, so, sowohl rhythmischer als auch harmonisch betrachtet.
Okay, aber das ist ja cool.
Ja, ja, die ersten Noten zumindest mal, ne? Und dann ein bisschen rumgeblasen auf Flügelhorn, Trompete. Und dann aber ziemlich schnell die Orgel, weil Trompete spielen ist dann doch schon sehr anstrengend, finde ich. Also du musst auch jeden Tag dabei sein.
Also um da so schöne Töne rauszubringen dann irgendwann, oder?
Sonst quälst du dich da total durch, weil die Lippenmuskulatur, die muss halt immer...
Ach ja, man presst den Ton irgendwie nur, ja, macht die so, genau, pustet ja nicht so, sondern muss es so reinpressen.
Ja, aber auch gute Trompeter, also viele Trompeter haben ihr Mundstück immer mit dabei. Damit sie immer üben können und die Muskulatur.
Und das war aber so ein Spielmannszug, der richtig draußen
nee, marschiert Spielmannszug, ist? Nein, nicht okay. Marschiert, schon sitzend.
Ach so, okay.
Aber mit Uniform, okay, so schwarze Hosen, die immer geduckt haben.
Ja, so ein kratziges Material.
So kratzige schwarze Hosen und eine rote Jacke.
Cool.
War schon irgendwie cool. Mhm.
Ich glaube, ich habe jetzt, weil ich war mal in so einem Spielmannszug. Ja. Aber da hat man keine Noten gelernt. Und eigentlich bin ich nur reingegangen, weil ich wollte so gerne Querflöte lernen. Weil ich fand Flöte so toll. Ja. Und weil ich so groß und stark war, musste ich Lira spielen. Da haben wir immer so Märsche, so, weißt du, so Glück auch so.
Ja, ja.
Und dann aber richtig mit Marschieren, so Schiffchen schief sitzen und das fand ich dann irgendwie. Das fand ich irgendwie
blöd. Hast du gerade Glück aufgesagt?
Ja.
Ah, ja.
So heißt doch dieser Marsch.
Genau, so heißt auch die erste Veröffentlichung von Fred und Luna.
Aber wegen dem Marsch? Nee.
Nee, einfach so, weil mir der Begriff irgendwo gefällt. Mhm. Und weil, ja, wie das überhaupt zustande kam, keine Ahnung.
Aber hast du einen Bezug so irgendwie mit Zechen und so? Nee. Weil eigentlich ist das ja diese typische, ne, wenn man halt einfährt in Schach, sagt man halt vorher Glück auf. So.
Keinen Bezug, außer dass eben der... Witzigerweise der Herr, der das Cover dafür gestaltet hat, der Chris Sander aus Hamburg, der kommt ursprünglich aus der Ecke. Mhm. Und deswegen ist auf dem Cover auch hinter den beiden Puppen eine Zeche zu sehen. Mhm. Glück auf. Aber ich habe da keinen persönlichen Bezug dazu. Was ist Glück? Das Wort Glück finde ich. Eigentlich ein schönes Wort, kurz, und sagt so viel aus, vielleicht auch gar nichts, aber im Grunde sagt es wirklich auch doch alles eigentlich auch. Und man wünscht jemandem Glück, sich selbst und anderen, und ja, keine Ahnung, vielleicht kam ich auf diese Art und Weise drauf. Mhm. Glück. Ja.
Würdest du dich als glücklichen Menschen bezeichnen? Oder was bedeutet für dich Glück? Jetzt wo wir schon, weißt du, sind wir schon mittendrin, ist eh egal, dann stelle ich die erste Frage am Schluss.
Ja. Was ist Glück? Bin ich glücklich? Ja, schon. Man hadert natürlich immer mit diesem und jenem und ist man dann mal mehr oder weniger zufrieden mit irgendwas. Ne? Aber ich glaube, sobald man erkennt, dass man nicht alles so ernst nehmen sollte. Auch wenn es manchmal wirklich ernst ist und sein kann. Wenn man das erkennt, dann ist man glücklich, glaube ich. Dann kann man lachen, innerlich. Aber Humor ist ein wichtiger Punkt. Humor und Glück gehören irgendwie zusammen.
Also du meinst, dass man sich selbst nicht zu ernst nimmt auch? Oder alles um dich herum oder beides?
Ja,
oder?
Ja. Es gibt bestimmt Menschen, die glücklich sind in ihrer Ernsthaftigkeit. Das möchte ich den Leuten ja auch gar nicht nehmen. Aber ich glaube, sobald man dann erkennt seine eigene Ernsthaftigkeit und im Nachhinein drüber lacht, wie blöd man jetzt eigentlich mal wieder war, weil man gewisse Erwartungen hatte, zum Beispiel, die nicht erfüllt wurden, und dann hängt man rum und schläft eine Nacht nicht oder zwei Nächte und dann ärgert man sich und nachher dann, warum eigentlich? Mach dir doch keine Gedanken. Ich meine, wenn du die Zeit hast und die Zeit dir nimmst, dann auch Musik zu machen oder irgendeine andere Art von Beschäftigung, die dir Spaß macht, dann gibt es doch im Grunde nichts Schöneres als das. Das Musizieren einerseits, natürlich auch Schreiben, das macht auch Spaß, oder Fotografieren. Es gibt ja viele Dinge, die man so machen kann, die in erster Linie jetzt allgemein nichts Richtiges sind, wie man so schön sagt, nichts Gescheites.
Schon sehr gescheit,
ja,
zu schreiben, oder?
Genau.
Schreibst du mit Stift, mit Tinten, mit, oder bist du direkt am Rechner?
Meistens mit Stift, außer wenn es dann irgendein repetitives Gedicht wird, wie zum Beispiel eine Zyklopädie, in diesem Fall eine selbst erfundene Form des Gedichts, dass du irgendwas wiederholst, dann mache ich das gerne sowohl am Papier als auch am Rechner. Also das ist dann der Vorgang des Wiederholens, nicht einfach nur einen Text zu nehmen und ihn dann, nimmst du irgendeine Zeile, die du dann, sagen wir mal, 100-mal wiederholst, nicht nur dieses Wiederholen in Form von Copy und Paste, sondern das dann auch wirklich 100-mal zu tippen.
Boah, das erinnert mich an so Strafarbeiten, so,
ja, genau.
Wo ich immer in Schönschrift schreiben musste, ich soll schön schreiben, so als Strafe von meinem Papa, wenn ich irgendwie nicht ordentlich geschrieben habe.
Ja,
ja, das war total schrecklich. Und dann auch wirklich 100-mal,
ja,
so irgendwie in so ein Schulheft, was er extra dafür, und dann mit Füller und nicht Klecksen und so.
Genau.
Und das ist deine Gedichtform.
Ja, weil ich finde es überhaupt nicht als, empfinde es gar nicht als Strafe, das zu machen, sondern es ist ein Konzept, halt irgendwo was zu wiederholen. Auch als Kind schon in der Schule habe ich das total gerne gemacht.
Echt?
Zum Beispiel eine Aufgabe, finde 20 Wörter bis morgen Hausaufgabe, die mit ihm enden.
Oder ja, okay, aber da hast du irgendwie immer noch diesen kreativen Prozess, dass du wieder neue Worte finden kannst. Aber wenn du jetzt 10-mal, sagen wir, oder 100-mal aufschreiben sollst, irgendwie fang den Schmetterling. Also das weiß ich für mich nicht alles ein, aber dann ist es vielleicht bei den ersten 3-mal noch und irgendwann hängt dir doch dieser Schmetterling zum Hals raus. Oder ja, ist der Inhalt da nicht mehr so wichtig? Geht es um was anderes?
Nee, der Inhalt ist, also der Inhalt, der wörtliche Inhalt ist wichtig. Also fang den Schmetterling, fände ich jetzt keinen guten Satz für eine Zyklopädie.
Okay, aber das, was wäre so ein Satz?
Also eine Zyklopädie ist dann in Form von, du sagst einen Satz und wiederholst den immer wieder. Und durch die Wiederholung und die Verschiebung von Betonung zum Beispiel bekommt er dann eine andere Bedeutung. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ein Gedicht besteht aus 2 Silben. Der und in. Der, in. Und du wiederholst diese Silben, der, in, 100-mal. Und je nachdem, wie du die dann betonst, hast du einen anderen Inhalt. Du darfst aber... Das ist die Vorschrift, du darfst nur immer in der Reihenfolge der in. Dann heißt es ja irgendwann der in der. Oder der Inderin. Oder der Inder, Inder, Inderin. Und irgendwann heißt es dann der Inder in der Inderin.
Okay.
Das wäre dann eine Zyklopädie.
Aber,
es macht wirklich Spaß, es dann so zu entwickeln und dann so bei mir aus 200 Mal das zu schreiben. Und das aber dann sowohl auf dem Rechner als auch auf dem Blatt Papier, weil das Schreiben auf dem Papier ist auch ein ganz anderes als das Tippen.
Na, erlebst du das auch so, ja?
Ja,
schon. Und was macht da für dich den Unterschied, den Hauptunterschied?
Das weiß ich nicht, ich weiß nur, dass es anders ist. Was der Unterschied ist, weiß ich nicht. Es macht auf jeden Fall beides Spaß. Das ist das Springende. Aber was da der Unterschied ist, ich weiß es nicht.
Ich hatte immer so das Gefühl, wenn man mit dem Stift schreibt, dass es noch mehr so fließen kann, weil es so durch den Körper, so rund durch den Körper durchgeht und irgendwie ein anderer Teil im Hirn aktiv ist. Also, weil wenn ich am Rechner sitze, ist das gleich schon dadurch, dass der Rechner ja diese bestimmten Tasten hat, wo welcher, also der hat schon so eine Systematik, dass ich das Gefühl habe, das ist schon viel strukturierter. Und wenn ich aber mit dem Stift schreibe, ist das eher so, das ist ein ganz anderer Teil, der da aktiv wird. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber so fühlt es sich an.
Könnte es halt, du hörst halt irgendwo unter Umständen mitten im Wort auf und fängst dann an weiterzumalen mit einem Baum oder einer Blume oder irgendwas raus, so in die Richtung, also sinnbildliche.
Genau.
Ja, oder beim Rechner bist du wahrscheinlich eher so strukturierter insgesamt, was aber nicht schlecht ist. Also ich liebe Strukturen, auch diese, aber selbst vorgegebene Strukturen, nicht Strukturen, die mir irgendjemand auferlegt. Das ist ja irgendwo nicht so. Weiß nicht, wie ist das bei dir? Aber ist ja frei.
Zu viel Struktur mag ich gar nicht. Ich bin auch niemand, der so seinen Tag zum Beispiel gleich strukturiert.
So wie der Tagesablauf des Musikers von Erik Satie, kennst du den?
Nee.
Beschreibt er so eben, was weiß ich, 7 Uhr aufstehen, 7 Uhr 20 bis 7 Uhr 30 Inspiration und so weiter. Genau, lustigerweise.
Aber es gibt Leute, die arbeiten so. Also ich habe mal mit einem Musiker aus Manchester, der halt irgendwie noch ein Label betreibt, der in ganz vielen Projekten involviert ist, der selber Trompete spielt, der auch komponiert, der eine Familie hat. Und der hat mir mal, der hat wirklich so, der arbeitet nur mit so To-Do-Listen, hat so einen total strukturierten Tag und kriegt super viel auf die Reihe. Also für manche Leute scheint das ja auch zu funktionieren. Mich würde das halt eher voll ausbremsen. Also schon allein, weil so ein innerer Rebell dann sagt jetzt, nur weil es da jetzt steht, soll ich jetzt üben, jetzt will ich aber nicht üben. So, also irgendwie, ich habe dann so, ich müsste viel zu viel Widerstände überwinden und das schaffe ich nicht.
Deshalb wird auch nichts aus dir.
Genau, so sieht's aus. Deswegen sitze ich jetzt hier und muss blöde Fragen stellen. Du hast ja eben Schreiben, Fotografieren und Musizieren als Tätigkeiten genannt, die dich glücklich machen. Gibt es da für dich eine Hierarchie oder ist es auch so im Fluss und dann machst du mal das eine, mal das andere und je nachdem, wonach dir gerade ist, oder es gibt Zeiten für dies, Zeiten für das?
Also eine Hierarchie, die ich jetzt so bewusst festlege, eigentlich nicht, aber ich muss schon sagen, dass die Musik im Grunde im Vordergrund steht und da auch die meisten Ergebnisse zu verzeichnen sind. Also mit Sicherheit mehr Musikstücke ich geschrieben habe als Gedichte. Auf der anderen Seite wieder könnte ich aber auch sagen, fotografieren, seit es eben Digitalkameras gibt, ist dann vielleicht doch an erster Stelle, aber nicht gefühlt an erster Stelle. An erster Stelle deswegen, weil man halt unbegrenzt Fotos machen kann. Und wenn du anfängst zu fotografieren, hast du an einem Tag schon mal gleich 1000 Fotos zusammen.
Und machst du viele Fotos?
Ja, schon.
Und was machst du dann damit? Also bearbeitest du die und hast irgendwo noch so einen Instagram-Account oder machst du Ausstellungen? Oder?
Also ich hatte schon Ausstellungen, hatte ich jetzt schon 3. 2 in Mannheim, einmal in einem Friseursalon bei der Nermin, meiner Lieblingsfriseurin und die einzige Frau, die ich an meine Haare lasse. So hat es eigentlich auch angefangen, witzigerweise, mit dem Musizieren, mit dem öffentlichen Musizieren, mit dem Gedichte.
In dem Friseursalon?
Nicht im Friseursalon, sondern in einer so einer temporären Lokation namens Abbruch und Demontage.
Geiler Name.
Ja. Gibt's nicht mehr, war halt auch relativ kurzzeitig ein Laden. Es war eine Idee von Freunden aus dem Mannheimer Umfeld, die sich überlegt haben, was sie mir zum 50. Geburtstag schenken könnten. Und da ich mich mit Musikauftritten grundlegend immer zurückgehalten hatte und auch mit Gedichten und Fotografien, war deren Idee, ein Konzert zu veranstalten, mir ein Konzert zu schenken zum Geburtstag.
Was du machen solltest.
Genau.
Das ist eine tolle Idee. Das heißt, du hast vorher musiziert, aber bist eigentlich nicht wirklich aufgetreten.
Richtig, ich habe sehr oft aufgelegt, über Jahre, vielleicht über 30 Jahre oder so, 25, 30 Jahre. Aber eben nie mit eigenen Dingen so an die Öffentlichkeit gegangen. Und es ist seitdem anders. Die haben mir das dann geschenkt und also nicht nur gesagt, wir schenken dir ein Konzert und du spielst da halt jetzt irgendwo, sondern die haben die Location halt organisiert, dann eben die Werbung dazu gemacht, also
das sind Freunde.
In der Presse, genau, und im Radio, beim Rundfunk, beim Bermuda-Funk in Mannheim, ein Interview mit Martin Keller dann gemacht, über was 2 Stunden oder so, dann einen Herrn, der Sprache mächtig ist, der Matthias, der hat dann die Gedichte vorgetragen, ein Schauspieler. Das haben sie auch organisiert. Und dann die Gedichte ausgedruckt auf Papier, an die Wände gehängt. Und dann war das dann schon insgesamt eine ordentliche Veranstaltung, mehr als ordentlich.
Und hat dir das einen Druck gemacht, dass das jetzt passiert? Oder war das irgendwie auch gleichzeitig eine Herausforderung? So?
War ein brutaler Druck. Die Leute haben keine Ahnung, was sie da angestellt haben. Also zumindest, weil das war zwischen Geburtstag und Veranstaltung lag dann knapp ein halbes Jahr. Und in diesem halben Jahr, ich glaube, ich habe keine Nacht ruhig geschlafen.
Echt? Ja, warst du voll nervös?
Voll aufgeregt und von links nach rechts gedreht, jede Nacht immer aufgewacht und von diesem Konzert geträumt. Und dann hatte ich mir auch noch einen Freund, den Chris, gebeten, ob er mich unterstützt, spieltechnisch, und der war da noch mit dabei.
Mit was für einer Instrumentierung
auch, hatte
er da?
Der hatte auch ein Keyboard am Start, ein bisschen mitgesungen noch und so. Und dann war ich ein bisschen sicherer. Dann hatte ich irgendwo kein nervöses Zucken oder irgendwas. Aber es war trotzdem aufgeregt. Aber nach diesem Konzert war das dann plötzlich weggeblasen. Dann fiel das so wie so ein Riesenstein.
Und wie hast du dich dann gefühlt, so direkt nach dem Auftritt?
Ja, erstmal erleichtert und da ich die Lust gehabt.
Nochmal.
Am liebsten. Ja, und seitdem hatte ich irgendwo cool. Das Problem, dass die Leute mich manchmal von der Bühne tragen müssen.
Witzig. Aber dann hast du eigentlich erst mit 50 wirklich angefangen, live zu spielen. Ja. Aber du hast vorher schon total viel komponiert, aber hast das nie, Freunden vorgespielt und auch nichts veröffentlicht und so.
Als Kind hatte ich natürlich Auftritte gehabt. Also mit Musikvereinen örtlichen und dann eben auch als Keyboarder im Dorf bei uns, so ein bisschen wie so ein kleiner Kinderstar.
Ja.
Also mit 11 dann natürlich, oder sagen wir nicht 11, also 11,5, 12 sowas, auftrittst mit einer Heimorgel und mit einem zweiten Mann noch an der Seite, also einem Gitarristen, der war 13.
Cool. Und habt ihr auch gesungen oder instrumental?
Nur instrumental. Ja. Aber unsere Väter haben dann noch irgendwie mitgemacht. Also mein Vater hat dann beim ersten Auftritt noch der hat gerade 30 oder 40 Jahre kein Schlagzeug mehr gespielt. Aber um mich zu beruhigen, hat er sich ein Schlagzeug ausgeliehen und dann mitgespielt. Und der Vater von Joachim, dem zweiten Mann, der hat dann eben sich einen Mexikanerhut aufgezogen, so ein Pancho, und dann mit so zwei Maracas im Kram. Und wir haben dann halt so Stücke gespielt, die so ganz einfache Schlager halt, von Toni Marshall über Heino, Rex Kildo.
Geil.
Alles in die Cindy und Bert.
Oh, die habe ich geliebt als Kind.
Ja.
Spaniens Gitarre.
Ja. Spaniens Gitarre, genau dieses Stück.
Das war in den 70ern, die Schlager waren doch noch richtig toll. Da gab es richtig gute Schlager. Im Vergleich zu heute waren die nicht so Ballermann-mäßig.
Ja.
Also auch so von den Harmonien und finde ich auch von den Sängern. Also da gab es auch schon Quatsch, aber es gab auch echt tolle, finde ich. War ein großer Schlager-Fan in den 70ern.
Ja.
Hatte eine ganz große Sammlung. Oder kennst du Manuela und die 5 Dops? Schwimmen lernt man im See?
Nein.
Großer Song.
Ja? Ja. Das sind aber dann schon ein bisschen speziellere Sachen.
Ja, das ist auch, ich glaube, das ist noch älter. Das ist, ich schätze mal, vom Sound eher so 50er oder so oder 60er.
Ja. Hat nichts mit der Manuela zu tun, die man sonst so kennt.
Doch, aber die hatte ihre erste Band, hieß Manuela und die 5 Dops.
Ah.
Und da war Schwimmen lernt man im See, war die Rückseite von Schuld war nur der Bossa Nova. Und dieses Schwimmen lernt man im See war aber eigentlich noch viel cooler. Also der Text war so total kitsch. Es ging irgendwie so, Schwimmen lernt man im See, Schlitten fahren im Schnee, doch das Küssen lernt man nur im Land der Liebe allein, nachts bei Mondenschein. Und es fing so an so mit, oder nee, das war noch ein anderes Lied von ihr, mit diesem, ich sitze hier, weißt du, wo sie spricht, ist das das Gleiche? Das spricht sie am Anfang, ich sitze hier und halte in meinen Händen mein kleines rotes Tagebuch. Und während ich in den Seiten blätter, werden diese plötzlich lebendig. Ah, nee, das ist ein anderes Lied. Es war in der kleinen Espresso-Bar, aber das ist Entschuldigung, es geht gerade so. Ja, wenn man da einmal anfängt, so, da habe ich so, ich habe so, weiß auch nicht, so, ich habe so eine riesen Jukebox im Kopf. Aber weil ich als Kind diese Platten immer gehört habe, da habe ich mal im Keller so eine Tüte gefunden, das hat mich voll geprägt. dann auch mit der Orgel immer dazu die Melodien mitgespielt und alles mitgesungen und so. Voll heiß. Aber witzig, jetzt Schlager hätte ich dir gar nicht zugetraut. Also du hattest eine Schlagerband. Das war deine erste, eine Schlager-Coverband mit Papa am Schlagzeug.
Ja, und wo dein Papa wurde ziemlich schnell ersetzt. Also nicht, weil er schlecht war, sondern weil es halt einfach so praktisch war, weil ich damals schon eine Vorliebe hatte für Rhythmuscomputer, kann man da, Rhythmusmaschinen.
Okay, echt? Und dann hast du gleich so eine Rhythmusmaschine, wo du hast gesagt, Papa, brauchst nicht mehr, jetzt spielt der Computer.
Genau, ich hatte dann so einen Ace Tone, hieß das. Und das war, da konnte halt ganz klar so typisch Rock'n'Roll, Slow Rock oder eben Beguine. Samba, Mambo.
Die hast du einfach nur angemacht, die musstest du auch nicht programmieren, hast einfach einen Rhythmus gestartet und
dann,
durch.
Tempo konntest du einstellen.
Cool.
Genau. Und die Sounds fand ich ganz
toll. Ja, toll. Hast du das noch, das Gerät? Ja, das ehrlich? Ja, ja. Wow, da bin ich jetzt total neidisch. Ich weiß genau, wie das klingt. Ja. So ganz warmer Sound ist das, oder? Und so auch dieses so von der Snare und so.
Das, ja, genau.
Ja, cool.
Richtig toll, ja. Hatte ich mir überlegt, die auch mal wieder rauszu. Ich habe sie da stehen, aber noch nie eingesetzt eigentlich. Aber die könnte man mal wieder so bei Live-Zwecken.
Auf jeden Fall, das ist toll.
Wenn man es nicht rumschleppen muss. Wenn ich mit dem Zug unterwegs bin, dann halte ich mich halt immer ein bisschen.
Ist die schwer auch? Ist das noch so ein größeres Gerät?
Schwer ist es nicht, aber halt sperrig.
So ein Klopper, ne?
Ja, so eben. Und das ist wie ein kleiner, nicht wie ein Koffer, aber wie ein zusätzlich. Ist halt einfach, wenn du schon ein Master Keyboard auf dem Rücken hast und dann noch ein Mini Nova links und dann noch einen Koffer mit deinen Klamotten und dann bleibe ich meistens, wenn ich auf Konzerte gehe, bin ich auch gern nicht nur für einen Tag unterwegs, sondern gehe auch gleich einmal so 2, 3, 4 Tage, verbinde das gern mit einem Tohuwabohu drumherum, ein bisschen, dann brauchst du halt schon mal ein paar Klamotten. Willst nicht nur mit einem paar Schuhe losgehen und so, und dann hast du halt gleich schon mal einen schweren Koffer noch dabei. Dies und jenes und dann schleppst du dieses Zeug da ja durch die Bahnhofshallen und so.
Das heißt, du hast wirklich noch so analoge Geräte dann dabei. Du trittst jetzt nicht mit dem Laptop auf, sondern
Laptop hast du auch dabei.
Aber trotzdem hast du ein großes analoges Keyboard, hast du immer dabei, oder?
Nur ein Master Keyboard. Es sei denn, es lässt sich natürlich günstig jetzt in diesem Fall nicht, weil man kann es natürlich vor Ort dann auch klären, dass dann vielleicht der Veranstalter das stellen kann, wenn die jetzt das haben.
Aber ein MIDI-Gerät dann und dann hast du die Sounds im Rechner, oder?
Genau, ja. Okay. Aber ich habe da noch ein kleines Mini Nova oft mit dabei, Novation. Das muss halt auch getragen werden.
Hast du Effektgeräte noch mit dabei oder benutzt du die?
Nicht, ne? Habe ich aber Ableton.
Hast du alles in der Ableton gemacht?
Aber du hast halt trotzdem immer irgendwas zum Schleppen. Ne? Auf der anderen Seite, irgendeinen Sport muss man ja machen.
Das stimmt auch. Vorhin hast du gesagt, dass du viel Musik schreibst. Ist es so richtig so ein kompositorischer Prozess? Setzt du dich hin und malst als erstes Noten? Oder geht es über das Spielen? So wie entstehen deine Stücke?
Das geht nicht immer nach dem gleichen Schema ab. Aber es geht nicht nach dem Schema ab, dass ich nach Noten fahre. Ich setze mich hin und fange an und höre auf.
Okay.
Und das ist es. Also zwischendrin passiert alles, was da zwischendrin passiert, zwischen dem Anfang und dem Schluss. Das passiert meistens am Stück und in möglichst nicht allzu langer Zeit. Mhm. Also Zeit ist für mich nicht wichtig im Sinne von Zeit ist Geld, sondern einfach Zeit eben als System. Mhm. Ich arbeite gerne mit Systemen, eben wie beim Dichten, mit der Zyklopädie, so auch beim Komponieren, mit einem gewissen Druck insofern, dass ich mir eben einen Rahmen setze.
Und der sieht dann zum Beispiel aus, dass du sagst, heute 4 Stunden und dann ist Schicht, oder?
Genau, also prinzipiell so die Idee, nicht allzu viel Zeit für irgendwas zu verwenden.
Damit du dich nicht verzettelst, oder was ist so der Hintergedanke? Weil ich meine, man kann ja natürlich immer noch tiefer gehen und auch dann beendet man eigentlich nichts, weil es immer noch irgendwas zu fallen gibt und dann hat man am Schluss, es gibt Momente, die sind schon toll und irgendwann ist das Stück aber wieder ganz anders, weil man nicht aufhört und immer wieder was Neues baut. Also
gut, also ich kann mich an Phasen erinnern, in den 90er Jahren hatte ich viele Stücke gemacht, da sitzt du 2, 3 Wochen an einem Stück und jeden Tag 2, 3, 4 Stunden und dann feilst du das Löschte, siehst wieder raus, rein, raus. Und irgendwie kommt natürlich auch was dabei raus, aber wofür? Mhm. Also einfach, du arbeitest im Grunde, wenn du einen Song hast, hast du 1, 2, 3 Ideen, die arbeitest du aus und gut ist. Warum soll ich mit diesen Ideen 3 Wochen verbringen oder was? Ne? Das ist für mich sinnig, die Idee dann abzuschließen, mhm, und dann kommt die nächste Idee. Ich meine, die fliegen doch gerade irgendwie so rum. Also ich habe kein Problem damit, Ideen irgendwo einzufangen. Ich glaube auch, dass kein Mensch damit Ideen fangen Probleme hat.
Das Fangen ist nicht das Schwierige, nee.
Das Kriegen meinst du?
Nee, aber dann praktisch auch zu wissen, wann da, also eine Idee einfangen, was daraus machen, aber dann das auch wieder frei zu lassen. Also nicht dran hängen zu bleiben, ne? Und ich glaube, dass so die Kunst eigentlich darin besteht, sie dann auch wieder loszulassen und nicht, so wie du sagst, da stundenlang dran zu verhaften, sondern ja, dann sich der nächsten Idee zu widmen und dann, weißt du, auch das mal ruhen zu lassen und dann vielleicht macht man hinterher nochmal einen Feinschliff, was weiß ich, wenn du dann nochmal mit anderen Musikern es einspielst oder sind die Stücke dann für dich so fix und fertig?
Eigentlich
oder?
Sind die dann so fertig.
Aber die werden noch gemastert oder?
Ja, die werden gemastert, also die ersten, ja.
Das ist das Einzige, was noch zukommt. Also du gehst jetzt dann nicht nochmal und sagst, hier hätte ich jetzt aber gerne noch ein Saxophon und dann...
Doch, beim Tiefenrausch jetzt und beim Tanzrausch-Album, da wurde dann doch noch ein bisschen nachgefeilt. Also da habe ich mich in Berlin hier mit dem Achim Treu getroffen, Künstler Treu, kennst du ihn?
Nee, sagt mir gar nichts.
Wohnt in Kreuzberg, ist ein... Wir haben uns kennengelernt vor 3-4 Jahren, mhm, und dann habe ich ihn auch mal besucht in Berlin und seitdem haben wir dann auch viele Sachen zusammen gemacht.
Ist er dann auch ein Teil von Fred und Luna oder?
Nee, aber er war schon Luna.
Okay,
cool. Also das Prinzip Fred und Luna, das kennst du wahrscheinlich dann eben, dass bei Live-Konzerten eben die Luna wechselt.
Mhm, genau.
Ich darf immer den Fred, die Rolle des Fred übernehmen, mhm, und die Luna, die kommt. Und geht.
Mhm. Und wie? Also einfach, das sind dann, weil du gerade irgendjemanden triffst und dann überlegt man sich, was zusammen zu machen oder bewerben die sich bei dir und sagen, ich möchte auch mal Luna sein.
Beworben haben sich noch nicht viele.
Nicht viele?
Nee, dazu ist das Luna-Prinzip wahrscheinlich noch nicht allzu bekannt, aber, mhm, aber überall, wo ich bin, da wird es dann eben zum Thema, mhm, weil ich dann auch vorab dann das halt dem Veranstalter mitteile, dass dann die gucken dann wahrscheinlich erstmal immer blöder, weil man dadurch ja, man löst ja irgendwas aus, wenn man sich außerhalb der normalen Regeln bewegt. Ne? Wenn du zum Beispiel jetzt auf Konzerten ist es ja immer so, da gibst du deinen Rider ab und dann dies.
Dann steht da drin, ich brauche noch eine Luna.
Ich brauche noch eine Luna oder ich habe es halt auch wirklich gern, wenn bestimmte Dinge einfach nicht da sind. Ich schicke dann irgendwie einen Rider, meistens immer verspätet, weil ich mit mir hadere und denke so, nee, ich will eigentlich jetzt gar keinen Keyboard-Ständer haben, sondern ich möchte jetzt irgendwas, was aus der Location heraus erwächst. Also dass du zum Beispiel spielst irgendwo, kommst hin, bist 3-4 Stunden vorher da und sagst dann so, jetzt bauen wir zusammen, mhm, aus dem, was da ist. Wenn ein Tisch da ist, nehmen wir einen Tisch. Und wenn was anderes da ist, ein Bügelbrett, dann nehmen wir ein Bügelbrett. Ja, und so, dass du nie irgendwo gleich bist. Das ist ja auch die Idee von dem Luna-Prinzip, dass eben immer jemand dazukommt, am liebsten jemand, der die Musik gar nicht kennt, der sich dann erstmal zurückhält und vielleicht langsam in die Musik mit seinem Instrument, was immer das auch sein mag, sich einbaut in irgendeiner Form. Ne? Und dann wird es immer spannend. Es ist immer spannend für mich, es ist spannend für die Person und es ist spannend für das Publikum, vor allem für jemanden, der dann vielleicht zum zweiten Mal auf ein Konzert kommt. Mhm. Und der erlebt dann halt beim zweiten Konzert was ganz anderes.
Aber weil er eigentlich dann in dem Moment auch miteinander improvisiert.
Ja, obwohl viele Dinge natürlich vorgegeben sind, weil ich auch einen Rechner habe. Mhm, da kann ja nicht viel schief gehen. Mhm. Trotzdem ist es natürlich ein komplett anderer Charakter, ob da jetzt eine Dame an der Bratsche spielt, mhm, oder ob da ein Gitarrist mit einem Marshall-Verstärker kommt, mhm, oder ein Schlagzeuger, mhm, im Stile von Terry Bozzio oder in einem ganz zurückhaltenden Stil. Mhm. Und immer wieder eben spannend für alle Beteiligten, mhm, und vielleicht auch für die Veranstalter manchmal nervig, aber da müssen sie durch, weil ich mag das, Dinge zu besprechen in irgendeiner Form. Nicht mit Gewalt, aber die Regelmäßigkeiten, die man halt so im Leben und im Geschäftsleben und so hat, die darf man ruhig mal ein bisschen in Anspruch nehmen und darf sie ein bisschen rumbiegen dran. Mhm. Ich glaube, das hat mir schon immer eigentlich am meisten Spaß gemacht.
So Sachen zu verändern auch, oder?
Ja, oder nach Dingen Ausschau zu halten, die einfach ein bisschen außerhalb des Normalen sich bewegen. Ich mag aber auch auf der anderen Seite Dinge, die normal sind. Oder ich mag auch Regelmäßigkeiten, die scheinbar normal sind. Aber ich glaube, wenn man sie dann ad absurdum führt, zum Beispiel durch permanentes Wiederholen, dann kriegen sie wieder einen eigenen Charakter, dann kriegen sie da was Eigenes. Also auf jeden Fall irgendwo mit was zu, ja, Dinge zu verändern und immer am Status quo zu rütteln. Ich glaube, man bringt da manchmal Leute auch zum Nachdenken. Mhm.
Eigentlich ist es ja so, dass ich die Leute besuche. Jetzt ging das in deinem Fall nicht, weil Karlsruhe ist jetzt nicht gleich um die Ecke und du bist jetzt stattdessen hergekommen. Aber ich würde total gerne mir zumindest irgendwie so ein Bild machen, wie es bei dir aussieht in deinem Studio. Ist das bei dir zu Hause zum Beispiel?
Das ist bei mir in der Wohnung integriert. Ja. Ich würde es auch nicht so als Studio in dem Sinn bezeichnen. Okay, nennen wir Studio, aber es ist halt
Arbeitsplatz, wo du halt Musik machst.
Der Raum, in dem ich Dinge notiere.
Mhm. Also da machst du beides, Schreiben und Musik.
Ja, genau. Mhm. Deswegen nennt sich der Raum auch Raum für Notizen.
Oh, das ist schön. Okay. Das konnte ich ja nicht ahnen. Also der Raum für Notizen, wie schaut der aus?
Wie schaut der aus? Ja, da ist ein Tisch mit vier silberfarbenen Füßen, abgerundet, keine kantigen, aber dafür eine kantige blaue Tischplatte mit einem Rechner drauf, mit Windows XP. Und nebendran steht ein Keyboardständer, auf dem ein Keyboard steht, das ich nie benutze.
Okay. Was steht da und warum benutzt du das nicht?
Ich weiß nicht, das steht aber jetzt seit einem halben Jahr oder so.
Kommt vielleicht noch.
Kommt vielleicht
Seine
noch.
Zeit ist noch nicht gekommen.
In Lauerstellung. Und dann steht da noch so ein Computertischchen, auf dem das Laptop steht. Also ich arbeite am Heimcomputer sozusagen, mit einem großen Kasten, mit Windows XP und mit Reason. Und am Laptop mit Ableton. Ableton benutze ich aber im Grunde nur für Live-Zwecke. Mhm. Und Reason benutze ich, um die Stücke zu schreiben. Mhm. Und dann eben auch die einzelnen Spuren.
Echt, das gibt's auch noch, Reason, ja? Damit habe ich angefangen, Musik zu machen, als das rauskam in den 90ern. Das fand ich so cool, wie man auf der Rückseite immer die Kabel verstöpseln konnte und sich so noch neue Synthesizer dazu. Und dann musstest du es immer, je nachdem, wie du es verkabelt hast, klang so oder so. Ja, dann konnte man es wieder umdrehen.
Reason 4.0, nicht abgedatet, abgegradet, bis heute nicht. Und ich arbeite noch mit, das war mein, nicht mein erstes Musikprogramm, aber eben, das hatte ich dann so um die Jahrtausendwende rum. Kurz nach der Jahrtausendwende. Und mit dem arbeite ich, glaube ich, jetzt seit 15 Jahren oder sowas.
Cool.
Oder nicht ganz, ja, aber so in etwa irgendwas zwischen 10 und 15 Jahren.
Sowas. Könnte man auch so schön Asset, konnte man damit machen.
Ja, mache ich immer noch. Oder jetzt erst wieder. Also gerade in letzter Zeit hatte ich die letzten Stücke, die noch zu Hause in der Schublade sind, die sind relativ Asset-lastig. Acid hat mich, glaube ich, auch ziemlich geprägt. Ich wahrscheinlich auch, oder so in den...
Ja, schon. Also, weil es einfach so ein Sound war, den man nicht kannte. Also, weißt du, es war ja dann auch überall präsent und so. Und wenn man tanzen gegangen ist und ich weiß, dass ich nach dem... Ich konnte danach... Vorher habe ich eigentlich immer auf Rock getanzt. So, ich war ziemlich so, eigentlich so... Ja. Das war so der Sound, so Rock und Punk und was mich eigentlich so damals
was
so...
Was für eine Ecke Rock?
Zum Teil so alte Rocksachen, weil ich war immer auf so Bad Taste Partys oder so, weißt du, so, weiß ich nicht, richtig so 60er, 70er, Led Zeppelin und so.
Oh ja,
und na, was Feines und so Zeug. Also richtig so, und dann so mit Haare schütteln, das war so mein erstes. Dann kam so 80er Jahre ein bisschen Punk und auch schon so Electric Body Music oder wie das hieß, irgendwie so dunkles Zeug. Weiß ich so, ja, und Yellow, und dann mochte ich hier auch Wesen wie This Is My Broken Body, Kissing the Pink und so Zeug.
Ja, klar.
So Pink was habe ich gehört. Ja, total.
Oh,
der war toll, ja, der war geil. Genau, so ein Zeugs. Naja, und dann aber immer wieder Rock und so, und dann kam halt irgendwann dieses Acid und Techno-Zeugs. Und weiß ich nicht, das war so, als hätte plötzlich einer so im Hirn irgendwas, also A, war das erste Mal so nach Partys, dass diese Sounds nicht aufhörten, wenn man zu Hause war. Also man lag im Bett und im Kopf irgendwie so weitergeschmurzelt. Ich konnte oft stundenlang nicht schlafen, aber ich konnte auch, also für ganz, ganz viele Jahre nie wieder auf irgendwas anderes tanzen. Also ja. Das hat mich dann überhaupt nicht mehr gekickt. Also jede Nummer, wo ich vorher so, ja, und so um die Tanzfläche gestürmt wäre, um mein Haar zu schütteln, war dann so langweilig. Und so, wann geht's los so, ne? Also es ist so komisch, das hat einen so, irgendwas hat das bei einem, vielleicht weil es so eine andere Intensität hatte. Ja, und dann das echt so weggeblieben und dann also man wollte dann auch diesen Kick, also ich wollte nur noch diesen Kick, diesen elektronischen und dieses straight dumm, dumm, dumm und Dunkel und Nebel und Waba und Strob, das war schon.
Und dann hat daraus dann aber auch das, was man dann später als Techno bezeichnet hat, was sich daraus entwickelt hat. Mhm. Chicago House und so weiter.
Oh ja, da gab es auch coole Sachen.
Ja, und das war dann, da haben wir ja im Prinzip eine ähnliche Entwicklung hinter uns.
Ich glaube, wir sind auch ähnlich alt, also.
Ja.
So ungefähr. Du bist vielleicht ein klein bisschen älter, aber so viel glaube ich nicht.
Äußerlich vielleicht.
Ja, innerlich ist man eh zeitlos. Da ist man entweder zeitlos. Voll jung oder steinalt.
Ja,
manche sind leider von Anfang an steinalt.
Ja.
Ich dann praktisch so die Acid-Geschichte, war das das, was ich dann erstmal von Karlsruhe nach Berlin gelockt hat, oder warum bist du hierher gekommen?
Nee, weil ich habe jetzt Acid in erster Linie erstmal gar nicht mit Berlin in Verbindung gebracht. Acid hat mich schon zu meiner damaligen Zeit im Raum Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, hat mich das schon beeinflusst. Also, da gab es so einen DJ, der heute noch eigentlich aktiv ist, der Dirk Mantai, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Wie heißt der?
Dirk Mantai, D-Man. Ist ein Freund auch von Ruf D.
Irgendwie klingelt da was. Also ich kenne ihn nicht persönlich, aber der Name sagt mir schon was.
Und Dirk hatte damals, als ich den zum ersten Mal auflegen habe, hören, das hat mich echt weggeblasen. Der hat wirklich so richtig geile Acid-Sachen gespielt und für mich war das halt neu in dem Moment. Boah, was ist denn das so? Ne? Der hat es so grandios gemacht. Der hat damals, glaube ich, aber auch erst angefangen, wenn ich mich, ich glaube, ich sage nichts Falsches, aber für mich hat er damals erst angefangen und war gleich so, hast du gleich gemerkt, der hat es voll drauf. Die Übergänge fließend und kein Zwang in diesen Übergängen. Viele DJs, die versuchen ja zwanghaft, dass es immer im gleichen Beat bleibt und so. Bei ihm hat es das Gefühl, wenn das so ist und dass das so ist, das ist alles so, das kommt alles von ihm raus. So. Der muss da nicht lange rumfuddeln und irgendwas machen und wahrscheinlich auch nicht üben. Ich glaube, der hat es im Blut. Und auch heute noch, wenn er irgendwo auflegt, dann ist das immer so wie aus einem Guss, also für meine Ohren zumindest. Das hat mich dann geprägt und dann hatte ich da auch viele Acid-Stücke so in mein Programm als Aufleger mit einfließen lassen.
Also du hast auch elektronische Musik aufgelegt als DJ?
Auch, ja. Aber ich habe viel früher schon angefangen, also ich habe schon in den 70er Jahren angefangen aufzulegen.
Okay.
So Ende 70er, Anfang 80er. Aber dann auch ähnlich wie bei dir halt, gleiche Entwicklung, das ging erstmal mit so richtigen Rock-Sachen los. Ne? Bisschen zu Ted Nugent.
Was denn nochmal?
Langhaar-Rocker.
Lange Haare an die alle.
Ja, stimmt. Hatte man ja selbst auch. Also ich hatte ja auch so eine Matte bis zum Arsch. Ja, das hat sich dann aber entwickelt. Also ich bin natürlich nicht beim Rock stehen geblieben, weil für mich Veränderung immer wichtig ist.
Hattest du auch mal eine Psychobilly-Phase?
Nicht wirklich. aber ich habe auch Psychobilly aufgelegt. Mhm. Aber in einem Rahmen, wo eben halt auch das Publikum entsprechend da war. Aber dann nicht den ganzen Abend Psychobilly, sondern vielleicht über den Abend verteilt 5, 6, 7 Songs, je nachdem, wie das Publikum war. Aber dann also die gemischte Geschichte. Da. Aber das, wenn du dich entwickelst, so, ne? wenn du immer mitguckst, was so aktuell passiert, und das zulässt, dass es einen Einfluss hat auf das, was du auch zu Hause hörst, oder einen Einfluss hat dann auch auf die Musik, die du machst selbst. Ne? Und um sich zu verändern, musst du das halt einfach auch machen, musst du einfach offen sein für neue Dinge. Da kommen dann irgendwo zwischendurch natürlich wieder alte Dinge mal wieder hoch, ne? Und da kommen dann auch mal wieder Rockelemente von vor 30 Jahren mit rein. Mhm. Aber im Grunde gehst du trotzdem irgendwie voran. Außer vielleicht in den letzten Jahren, da gibt es ja jetzt nicht wirklich so Genres, die, wo du sagen kannst, die sind jetzt wirklich neu. Ich glaube, in den letzten Jahren ist alles nur noch immer mehr ein Mischmasch von allem. Mhm. Und es ist dann aber insofern was Neues, dass es halt eine neue Form von Mischmasch ist, aber es ist nicht so, dass du sagst, da ist jetzt New Wave oder Electronic Body Music.
Was man vorher noch nie gehört hat, oder
genau,
so.
Genau, Acid House oder Indie-Musik oder irgend sowas. Mhm. Diese ganzen Bezeichnungen, sondern ich glaube, das ist jetzt alles nur so ein riesiger Ballon. Da bedient sich jeder irgendwo überall, was ja irgendwo auch spannend ist.
Frage, nämlich die, womit ich eigentlich anfangen wollte. Die allererste Frage stellen wir heute zum Schluss.
Die erste Frage ist die letzte.
Genau. Die allererste Frage ist, welche Beziehung hast du zum Nichts?
Alles andere als keine Beziehung.
Also das war jetzt aber gut überlegt. Ich dachte, du sagst dann keine und damit ist das Thema vom Tisch.
Hat zwar 2, 3 Sekunden gedauert, aber ja. Nee, du meinst, ich soll jetzt eine Antwort geben, damit die Frage auch gleich beantwortet ist. Nee, nichts, ja, das Nichts ist alles für mich. Und es ist für mich Quell jeglicher Form von, wie nennt man das, Kreativität oder sonst was. Ja, das Nichts, die Suche nach dem Nichts, die Suche nach Nichts, nicht unbedingt in Form von nicht existent, auch, aber auch in Form von existent und doch nicht existent. Also es gibt viele Dinge, die existieren, sind aber nicht existent, wie zum Beispiel, nehmen wir mal an, während wir das Interview hier führen. Mhm. Draußen wird gerade an der Ecke vorne jemand ermordet.
Hoffen wir
nicht. Hoffen wir nicht für ihn oder für sie. Aber es passieren halt da draußen passieren viele Dinge. Oder der Nachbar hier drüben verprügelt gerade seine Frau. Oder macht was Positives, schreibt ein schönes Gedicht oder irgendwas. Du kriegst es alles gar nicht mit. In diesem Moment ist es existent, aber doch nicht existent. Oder beim Fotografieren zum Beispiel. Du suchst nach Perspektiven, die du so mit einem bloßen Auge nicht siehst, weil du nicht einen konkreten Rahmen hast. Also mit einem Fotoapparat hast du einen Rahmen und du kannst diesen Rahmen so platzieren.
Dass nachdem, wo du hinschaust, oder?
Wo du hinschaust, auf eine Wand, wo sich die drei Ecken zum Beispiel hier oben treffen. Ne? Mhm. Hältst es genau da rein und dann hast du plötzlich, wenn das nur ein Bild ist, hast du ein Bild, besteht aus drei weißen Dreiecken, die in der Mitte zusammenlaufen. Mhm. Aber du siehst es jetzt, wenn du normal hinguckst, ist es zwar da,
aber man sieht es nicht.
Aber man sieht es nicht, es ist nicht existent, also existent und nicht existent. Diese Suche nach Dingen, die da sind und nicht da sind, das reizt mich. Aber auch das Nichts an sich als nicht existent. Deswegen gibt es so eine Wissenschaft, die mir irgendwann über den Weg lief, die heißt Nada Physik. Ein gewisser Ariston Baton hat die Nada Physik entdeckt. Der Begriff Nada Physik ist entstanden im Zusammenhang mit diesem Konzert, auf das ich eingeladen wurde zum 50. Geburtstag. Mhm. Da musste das Ganze ja so einen Rahmen kriegen, eine Überschrift, einen Titel. Und da fiel mir der Begriff Nada Physik ein. Warum auch immer, also als glühender Verehrer der Paterphysik von Alfred Jarry seinerzeit gegründet, die ja im Grunde der Vorläufer allen absurden Kunstgeschehens in den 20. Jahrhundert war letztlich, also von Picasso angefangen über Max Ernst, diese ganzen Vorzeigekünstler, die waren ja alle Paterphysiker vom Herrn, oder die ganzen französischen Schriftsteller, die mich zumindest beeinflusst haben, wie Raymond Queneau, Georges Perec, Boris Vian, sowas, das hat mich, ja, jetzt schweifen wir mal ein bisschen ab, wobei der Physik, ja, als eben Fortführung oder Erweiterung der Paterphysik, was auch immer das dann sein mag. Aber es ist auf jeden Fall die Nada Physik eben als Überbegriff für die Suche nach der Existenz der Nicht-Existenz und der Nicht-Existenz der Existenz, so um das kurz zu formulieren.
Und ist das für dich eher was Philosophisches oder ist es was Poetisches?
Das ist alles. Also es ist was Poetisches, es ist was Philosophisches, es ist aber auch was ganz normal, einfach strukturiertes Ding zum Arbeiten. Was Trockenes, es hat alles.
Aber du nimmst es als Grundlage, wenn du Gedichte schreibst zum Beispiel. Ein Konzept, was du anwendest oder beim Musizieren auch.
Beim Musizieren, also zum Beispiel.
Ach so.
Nehmen wir mal an, du hast vor 30 oder 40 Jahren ein Musikstück aufgenommen im Studio, als es noch keine Rechner gab. Da mussten ja Stücke 1:1 eingespielt werden. Dann kommt Technik und die erlaubt es dir zu sagen, ich spiele einen Basslauf in 3 Sekunden ein und dann drücke ich auf 357.000 Mal wiederholen, dann sprengst du einen Zeitrahmen. Also du komponierst in 5 Sekunden, weil du ja vielleicht 1 Sekunde oder 2 Sekunden brauchst, um noch das Repeat einzugeben, aber du kannst in 5 Sekunden ein Stück aufnehmen, auch gleichzeitig noch auf dem Rechner, was unendlich lang sein kann. Dieser Gedanke, der hat bei mir so weit geführt, dass ich sagte, ich versuche, Musikstücke in kürzerer Zeit zu schreiben. Das hat auch irgendwann Samuel Beckett gesagt. Das Nichts ist eine Fundgrube und das ist es auch. Das ist unendlich. Du kannst so viel Zeug aus dem Nichts herausziehen, dich mit Dingen beschäftigen, die mit dem Nichts zu tun haben. Das geht in tausende von Bereichen. Ich hatte mal eine Phase, mich nur nach Leuten zu suchen, die verschwunden sind, im Nichts verschwunden sind. Leute, die bekannt sind oder unbekannt sind. Glenn Miller zum Beispiel ist bis zum heutigen Tag nicht klar, wo er abgeblieben ist. Er ist verschwunden.
Der war einfach weg irgendwann.
Ja.
Das wusste ich gar nicht.
War weg. Also man vermutet, dass er irgendwo mit dem Flugzeug, mit dem Privatjet, dass die irgendwo abgestürzt sind über dem Meer.
Aber man weiß es nicht genau.
Man hat nie was gefunden. Okay. Und von daher ist Glenn Miller einfach weg. Und da gibt es in der Geschichte viele. Ich glaube, Saint-Exupéry ist, glaube ich, auch irgendwie verschwunden.
Ja, genau. Der ist von irgendeinem Flug nicht zurückgekehrt.
Irgend sowas, ne?
Man auch nicht genau wo. Also nur der kam halt nicht mehr.
Arthur Cravon, das war ein Schriftsteller in den 20er Jahren. Der war plötzlich weg. Oder wann war das? In den 70er Jahren. Der damalige Ministerpräsident von Australien, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Oder Staatspräsident sogar.
Ist auch verschwunden.
Der ist bis zum heutigen Tag nicht aufgetaucht und kein Mensch weiß, der ist irgendwo der war am Strand schwimmen und das war zuletzt, wurde er da gesehen und dann ist er nie mehr aufgetaucht. Ob der dann irgendwie von Leuten gekillt wurde oder ob er beim Schwimmen einfach ertrunken ist. Also man hat nie irgendwie eine Leiche gefunden und der war plötzlich von heute auf morgen, war da der Staatsoberhaupt weg. Und da gibt es. Das ist einfach reizvoll, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen.
Da hat man gleich so böse Gedanken, weil es ja. Ich dachte gerade, das ist plötzlich von heute auf morgen das Staatsoberhaupt weg. Ich dachte, in manchen Ländern wäre das ja derzeitig gar nicht das Schlimmste.
Wäre nicht das Schlimmste, ja. Genau. Und dann macht man sich darüber Gedanken und dann wird man plötzlich kreativ. Nicht, dass man jetzt sagt...
Ist doch schön, dass man denken kann.
Ja, ja.
Ja, wie wir dann später noch besprechen werden.
Genau.
Darf ich noch eine Frage zu Ariston Baton stellen.
Ja, oder Ariston Baton, kannst Ariston du auch so betonen,
okay.
Wie du magst.
Ja. Weil du hast ja so verschiedene Synonyme. Da gibt es Sugar Ray Buckmiller, dann gibt es Fred und Luna, dann gibt es Ariston Baton. Ist es so, dass die Namen, sind die Namen die ersten, die da sind und dann kommt alles Weitere? Oder ist schon was da und dann braucht das einen eigenen Namen, um nach außen treten zu können, oder wie funktioniert das bei dir?
Ein Verwandter meiner Anvertrauten, der heißt Ariston. Mhm. Und der wurde aufgezogen als Kind, als Waisenkind bei einer Tante. Und sie war streng katholisch und hat immer mit dem Rosenkranz gespielt und immer so vor sich hin rezitiert. Und Ariston musste als Kind immer nebendran sitzen und ist natürlich eingeschlafen. Und sie hat ihn dann ermahnt und hat ihm auf die Finger gehauen und so. Ariston Baton, das heißt so viel wie, pass auf, wach auf.
Okay.
Und Baton auch im Sinne von Stock, als wenn du jemandem mit dem Stock dann auf den Finger haust. Und als mir meine Freundin das erzählt hatte, mit Ariston und Baton, dann sage ich so, das klingt ja genial, der Name ist total schön. Ne? Und Vitsu Darunono ist tatsächlich eine real existierende Person, auch aus dem Umfeld.
Okay, du hast dann einfach deren Namen übernommen.
Ich habe den übernommen und habe dann aber auch erst später gesehen, dass No-No auch extrem gut geeignet ist für einen nadaphysikalischen, für ein Mitglied als Nadaphysiker.
Und Fred und Luna ja auch, weil Luna ja eigentlich auch erstmal nicht da ist.
Erstmal nicht da ist, genau. Existierte doch nicht existiert, ja, genau. Das ist mir jetzt aber erst jetzt aufgefallen. Okay, danke für den Hinweis. du siehst, dieses Nichts, das, wenn man anfängt drüber nachzudenken, da kommen dann so viele Ideen plötzlich. Und wenn man sich auch mit anderen drüber unterhält, dann kriegst du wieder neue Ideen dazu. Also wie gesagt, ein Fass. Ja, eine Fundgrube und gleichzeitig ein Fass ohne Boden. Also wirklich, da gibt es so viel zu tun, da reicht meine Lebenszeit nicht aus, um das alles auszuschöpfen und jeden Tag irgendeine Spielerei da zu entdecken irgendwo. Und das macht auch Laune. Und ich finde, das ist auch, also mich hält es zumindest am Leben und mich hält es irgendwo. Und das macht mich glücklich. Das Nichts macht mich glücklich. Das Nichts macht mich glücklich. Das Nichts macht nichts, macht nichts, macht nichts, macht nichts.
Das war der Schallwandler heute mit Fred und Luna bzw. Fred bzw. mit Rainer Buchmüller alias Sugar Ray Buckmiller alias Ariston Baton alias Vitsu Daru Nono und so weiter und so weiter. Mein Name ist Manuela Krause. Schön, dass ihr wieder dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut.